Back to the roots, zurück zu den Wurzeln, ist das Thema dieser Predigtreihe. Und das gilt für mich heute in 20-fachem Sinne. Deshalb werden wir uns mit einem weiteren der Urväter des Glaubens, nämlich heute mit Josef, beschäftigen. Parallel dazu werde ich aber auch auf Szenen meines Lebens zurückblicken. Und dabei möchte ich mit euch die Wurzeln eines durchhaltenden, eines dranbleibenden Glaubens sehen. Das, was uns hält, wenn alles im Leben einzustürzen droht. So nebenbei, mein Name ist Helmut Mross. Ich bin kein Pastor dieser Gemeinde, sondern heute einfach nur jemand, der zum letzten Mal in dieser Gemeinde in Erscheinung tritt. Meine Zeit in dieser Gemeinde reicht, sage und schreibe, 35 Jahre zurück. Und dies ist kein einfacher Tag für mich. Aber nun zu Josef. Er war das 12. Kind und der 11. Sohn Jakobs. Josef war der heiß ersehnte Sohn von Rahel, der Frau, die Jakob eigentlich wirklich geliebt hat. Jakob wurde von seinem Schwiegervater etliche Male betrogen. Ihm war die erste Ehefrau Lea, nennen wir es mal durch Manipulation, einfach zugeführt worden. Beide Ehefrauen, Rahel und auch Lea, wählten sich zwischendurch auch nochmal Leihmütter aus ihren Angestellten, nennen wir sie mal so, für ihren Mann Jakob, die ihnen jeweils 2 Söhne schenken. Aber viele von euch werden ohnehin die Geschichten um diese abenteuerliche Familienkonstellation kennen. Zwischen Jakob als Vater und Josef als Sohn entstand eine besondere Beziehung, die von den übrigen 10 Brüdern mit neidischem Hass verfolgt wurde. Lesen wir nochmal im Text nach. Dies ist die Familiengeschichte Jakobs. Jakobs Sohn Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. Er half seinen Brüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, beim Hüten der Schafe und Ziegen. Jetzt kommt's. Er hinterbrachte seinem Vater immer, was die Leute sich von dem Treiben seiner Brüder erzählten. Jakob hatte Josef von allen seinen Söhnen am liebsten, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als alle, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Da spielt sich innerhalb einer Familie etwas sehr Verhängnisvolles ein. Josef entwickelt sich mit seinen 17 Jahren zu einem familieninternen Nachrichtendienst, spioniert seine Brüder aus in dem, was sie tun. Der Vater wird manches davon lautstark verurteilt haben. Und die Brüder werden sich anfangs ziemlich ratlos gefragt haben, woher weiß der Vater das? Es hat wohl nicht lange gedauert, bis sie dieses Rätsel gelöst hatten. Dann noch diese Aussage, Jakob hatte Josef von allen seinen Söhnen am liebsten. Diese besondere väterliche Zuwendung haben die anderen gespürt. Es hat sie verletzt und innerlich furchtbar aufgebracht. Und wisst ihr was? Ich kann hier Jakob als Vater nicht einmal verurteilen, denn ich bin auch nicht besser als er. Als meine Söhne 7 und 9 Jahre alt waren, bekam ich eine Tochter. Ihr glaubt nicht, wie ich mich gefreut habe. Eine Tochter. Ich hatte mir immer eine Tochter gewünscht und nun war sie da. Und dummerweise habe ich meine Freude auch noch gezeigt. Ja, solche Fehler macht man manchmal als Vater. Ich bin vor Freude ausgeflippt. Ich beging den gleichen dummen Fehler wie Jakob. Zeigte meine Freude unverhohlen und das hatte keine guten Wirkungen auf meine Söhne. Später habe ich diesen Fehler erst begriffen und erkannt. Und man weiß als Vater manchmal nicht, wie lange so etwas in der Familie negativ nachwirkt. Jakob begeht nun auch noch den Fehler, das Verhalten seines familieninternen Agenten für alle weithin sichtbar zu belohnen. Er markiert seinen überaus geliebten Sohn mit einem prächtigen Gewand oder wie es bei Luther heißt, mit einem bunten Rock. Die Ablehnung, die Wut, ja sogar der Hass wurde unter den anderen Brüdern nur noch mehr geschürt. Josef wird dieses deutliche Abrücken seiner Brüder von ihm auch gespürt haben. Er war sicherlich ein sehr kluger Mann, der schnell gemerkt haben wird, wie es wirklich um seine Position innerhalb der Geschwisterreihe stand. Es mag seinem jugendlichen Alter, seiner Unerfahrenheit oder einer falschen Einschätzung der gesamten Situation geschuldet sein. Er macht den dummen Fehler, indem er seiner brüderlichen Verwerfung noch einen draufsetzt, weil er vielleicht meint, sich deren Achtung und Respekt erkaufen zu können. Er erzählt ihnen seine Träume, wie 12 Garben auf einem Feld sich vor seiner Garbe verneigen. Ja, wie selbst die Sonne, der Mond und die Sterne sich vor ihm verneigen. Parallel dazu beginnt Josef aber auch eine besondere Begabung für das Deuten von Träumen zu entwickeln. Er ist sehr intelligent, dass er schon früh die Bedeutung bestimmter Symbole erkennt und diese deutet. Und er hat ganz sicherlich später eine erstaunliche Professionalität darin entwickelt. Und wir lesen viel im ersten Buch Mose über Träume. Das ist eine Form der Sprache Gottes zu den Menschen. Und vielleicht kannst du ja auch mal Gott um einen Traum bitten. Aber dann bitte auch um die richtige Deutung der Symbole in diesem Traum. In Vers 8 des 37. Kapitels heißt es, wegen seiner Träume und weil er sie so offen erzählte, hassten ihn seine Brüder noch mehr. Und wie es unter Geschwistern so ist, tauschen sie sich in ihrem Hass auf ihn aus. Ein Wort kommt auf das andere und finstere Pläne entstehen in ihren Köpfen. Aber selbst sein geliebter Vater, Jakob, kritisiert ihn wegen dieses letzten Traums und wirft ihm vor, sag mal, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Aber es steht dort auch in dem folgenden Vers, sein Vater behielt die Sache im Gedächtnis. Die dunklen Täler in einem Leben, das erste dunkle Tal, wenn Menschen dich enttäuschen, die dir sehr nahe stehen. Alle Brüder Josefs sind gedanklich jetzt schon so weit, dass sie ihn töten wollen. Man trägt sich mit dem Gedanken, ihn zu erschlagen, in eine Zisterne zu werfen. Nur einer, der älteste Bruder Ruben, ruft seine Brüder zurück und warnt sie vor dieser Bluttat. Stattdessen schlägt er vor, Josef lediglich in eine Zisterne zu werfen. Als man dann seiner habhaft wird, das ist sehr interessant, wird Josef erst einmal das Symbol der väterlichen Zuneigung ausgezogen, der bunte Rock, weg damit. Bevor man ihn in die Zisterne wirft, wo kein Wasser war, Josef hätte dort verdursten können. Sie setzen sich in aller Ruhe hin und essen erstmal. Zufällig kommt eine Karawane von Ismaelitern auf dem Weg nach Ägypten vorbei. Eine Gewinnaussicht lässt den Bruder Juda vorschlagen: Was nützt es uns, wenn wir unseren Bruder umbringen? Wir werden nur schwere Blutschuld auf uns laden. Jetzt kommt ein Vorschlag, der auch nicht gerade von geschwisterlicher Liebe geprägt ist. Lassen wir ihn leben und verkaufen ihn den Ismaelitern. Er ist doch unser Bruder, unser Eigenfleisch und Blut. Man beachte diesen letzten Zusatz. Für 20 Silbermünzen verkaufen sie ihren Bruder und täuschen dem schwer trauernden Vater auch noch seinen Tod vor. Danach finden wir in der Bibel nur noch diesen kurzen, nüchternen Hinweis und sie, diese ismaelitische Karawane, brachte Josef nach Ägypten. Das ist alles, was wir lesen. Was wir in der Bibel überhaupt nicht entnehmen können, sind alle marternden Gedanken, die in Josef tobten. Fiel er angesichts dieser grenzenlosen Enttäuschung in eine Depression? Erkrankte er seelisch bei dieser erfahrenen Heimtücke? Wie traumatisch hat das auf ihn gewirkt? Es wird ihn auf jeden Fall hart getroffen haben. Wo sich doch vorher die brüderlichen Gaben und selbst Sonne, Mond und Sterne vor ihm verneigt haben. Ich denke, dass Josef und auch seine Brüder viel über Gott und den Glauben durch den Vater erfahren haben. Denn Ruhm waren seine Brüder angesichts deren Mordplänen an Josef vor einer Blutschuld. Und Josef wusste auch schon viel mit seinen 17 Jahren von Gott und der weiteren Geschichte. Aber was wird er in Bezug auf Gott gedacht haben? Bist du überhaupt da, Herr? Siehst du, was hier passiert? Ihr kennt vielleicht diese Gedanken. Wir erfahren aus der Bibel leider nichts über diese bohrenden Fragen, die ihn beschäftigt haben werden. Werde ich meinen Vater je wiedersehen? Hat Josef sich vorgenommen, sich angesichts des Verrats seiner Brüder zu rächen? Auf alle Fälle ist er sehr tief von seinen Geschwistern enttäuscht, verraten und einem ungewissen Schicksal ausgeliefert worden. Als Sklave in Ägypten in dieser Zeit zu leben, ist kein Kuraufenthalt und auch kein Urlaub unter Palmen. Ich habe in meinem Leben auch eine sehr, sehr schwere Enttäuschung erfahren, die man sicherlich nicht mit der von Josef vergleichen kann. Während ich bis dahin in meinem Leben mit Gott und dem Glauben nur gespielt habe, kam aber dann die Stunde, wo ich mich hilfesuchend nur noch in die Arme Gottes geflüchtet habe. Solange sich ein Mensch kaum für Gott interessiert, ist er für Satan auch nicht interessant. Er hat sie ohnehin im Sack. Jesus sagt direkt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Aber wenn ein Mensch sich Gott zuwendet, ist Satan sehr engagiert zur Stelle und richtet seine Angriffe mit aller Macht gegen entstehendes Vertrauen und aufkeimenden Glauben zu Gott und Jesus hin. Ein Dreivierteljahr war nach meiner Hinwendung zu Jesus und dem Herrn vergangen. Meine Tochter war gerade einen Monat alt. Da brannte unser Haus im November komplett ab. Ohne unser Verschulden. Und ich sehe noch heute die Eiskristalle am Schornstein im Nachtfrost glitzern. Dieser Schornstein guckte wie ein einzelner Zahn aus der Ruine heraus. Wer nimmt schon jetzt eine Familie mit 3 Kindern und einem Hund auf? Mitten im November. Aber Gott lässt uns nicht im Stich. Wir fanden 3 Tage später eine Wohnung und andere Christen aus Itzehoe haben uns auch geholfen. Aber dann kommen auch diese Gedanken, wisst ihr, warum passiert das jetzt? Will Gott mir damit was sagen? Ist er überhaupt da? Sieht er uns überhaupt in unserem Leid? 5 Monate später konnten wir in unser neu renoviertes und wieder aufgebautes Haus zurückkehren. Alles schien wieder gut zu sein. Aber in diesem Jahr bekam ich Nierensteine, die mit furchtbaren Schmerzen verbunden waren. Es waren solche starken Schmerzen, dass ich manchmal gar nicht wusste, welche Körperhaltung ich einnehmen sollte. Ich habe manchmal im Bett gelegen, die Beine hoch an der Wand und wusste nicht mehr, noch ein, noch aus. Ein Arzt hat mir auch gesagt, man kann es durchaus mit Geburtsschmerzen vergleichen. Das dauerte circa ein Jahr. Zwei Operationen schlugen fehl und die dritte brachte einen Erfolg. Der Psalmschreiber Asaf hat die gleichen Schmerzen erlebt. In seinem Psalm 73 bringt er das in dem 21. Vers zum Ausdruck. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Wenn du dich in deinen Schmerzen vor Qual windest und nach oben schaust, siehst du nichts. Kein Himmel öffnet sich und kein Engelschor singt dir ein Trostlied. Du schreist zu Gott und bittest nur noch um das Ende der Qual. Aber was schreibt ein Asaf angesichts dieser Drangsal? Achtung, da musst du dich wirklich wundern. Er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Dennoch bleibe ich stets an dir. Dieses Dennoch war auch immer in mir vorhanden und es muss auch in Josef stark gewesen sein. Gefesselt in der Händlerkarawane, auf dem Sklavenmarkt, als er verkauft wurde, als er immer wieder diese Wut und Enttäuschung über seine Brüder gefühlt hat. Er wird nach Gott gefragt, vor ihm geklagt und gejammert haben, verzweifelt gewesen sein, Heimweh gehabt haben und immer wieder dieses bohrende Warum. Ein zweites dunkles Tal, Leiden durch Unrecht. Josef wird in Ägypten an Potiphar, dem Chef der Pharaonenleibwächter, verkauft. Und trotz aller Enttäuschung, die Josef erlebt hat, trotz aller Zerschlagung der bisherigen guten Lebensperspektive, finden wir im 39. Kapitel im 2. Vers folgende Aussage. Der Herr aber war mit Josef und war ein Mann, dem alles gelang. Josef muss einen sehr begabten Verstand gehabt haben. Er durchschaute und analysierte Handlungsvorgänge präzise und erkannte auch sehr schnell die Probleme, die in diesem Haus, in Potiphars Haus, war. Und insofern gelang es ihm, wie man heute sagt, sich schnell hochzuarbeiten. Kurz gesagt, nach einer längeren Zeit wurde Josef zum Generalmanager des gesamten Anwesens Potiphars. Leider gewann er damit auch die Blicke von Potiphars Frau, die ihn immer mehr schätzte. Viele von euch werden den weiteren Verlauf der Geschichte kennen. Sie möchte ihn verführen, aber er weist ihr Verlangen nach ihm ab. Ihr, sagt Josef, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen und mit ihr zusammen zu sein. Die abgewiesene Frau Potiphars setzt nun schlimme Lügen über Josef in die Welt. Josef wird, wie es kommen musste, von Potiphar verstoßen und ins Gefängnis geworfen. Wieder in Gefangenschaft, wieder ganz unten, ja noch mehr. Man spürt in diesem Gefängnis die förmlich im Raum stehende Drohung, einfach vergessen zu werden. Sozusagen in diesem Gefängnis zu verfaulen. Zurück zu meinem Leben. 4 Monate waren wir in dieser Übergangswohnung gewesen und hatten Miete und Heizungsgeld bezahlt. Doch nach diesen 4 Monaten sollten wir Heizungsgeld nachzahlen. Kann man auch noch nachvollziehen. Aber nicht nachvollziehen konnten wir die Höhe dieser Nachzahlung. Über 3.000 Mark. Das wollten wir nicht akzeptieren. Und wir nahmen uns deshalb einen Anwalt. Und wenn du nun denkst, vor einem Gericht wird Recht gesprochen, dann denkst du leider falsch. Man kann sich da gewaltig irren. Wir mussten lernen, dass dies vielmehr eine Sache der jeweiligen Anwälte ist und wie dieser vor dem Richter auftritt und agiert. Obwohl wir die Prozesskosten und die Heizungsnachzahlung leisten mussten, hat Gott und uns auch da durchgebracht und nicht damit sitzen lassen. Das sei zu seiner Ehre gesagt. Ein drittes dunkles Tal, sich auflösende Lebenserwartungen und einsetzende Verzweiflung. Mit Josef im Gefängnis sind 2 weitere Insassen, die eines Nachts sehr lebendige Träume haben. Ein ehemaliger Mundschenk und Bäcker des Pharaos. Auf Traumdeutung verstand sich Josef. Dennoch sagt er den bemerkenswerten Satz: Sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. An dieser Äußerung begreifen wir, dass Josef seinen Glauben nicht aufgegeben hat und an Gott festhält. Gott steht immer noch mit diesem Dennoch, wie bei Asaf, zentral in Josefs Leben. Der Mundschenk des Pharaos wird rehabilitiert, wieder in sein Amt eingesetzt. Aber Josef hatte ihn inständig zuvor gebeten: Och, bitte denk doch an mich, erwähne mich bitte beim Pharao, bring mich bitte bloß hier raus. Verzweifelt seufzte er: Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Und jetzt hat Josef eine große Hoffnung, endlich frei zu kommen. Neue Möglichkeiten, neue Chancen sind da. Aber diese Hoffnung zerbröselt quasi in Zeitlupe. Josef wartet und wartet, merkt irgendwann, dass sich nichts tut, rein gar nichts. Der Mundschenk hatte ihn einfach vergessen. Schlichtweg vergessen. Er hatte vergessen, was Josef geklagt und um was er ihn gebeten hat. 2 ganze Jahre vergehen, ohne dass sich an Josefs Lage irgendetwas ändert. Und auch da wisst ihr, wie viele Fragen, wie viele verzweifelte schlaflose Nächte, wie viel düstere und niederdrückende Gedanken mag Josef in dieser Zeit gehabt haben. Siehst du mich überhaupt, Herr? Und wie oft haben wir nach Gebeten, Achtung, das Gefühl, dass sich rein gar nichts tut. Es ist ein Gefühl. Und nichts anderes. Dann endlich kommt dem Pharao ein Traum und er fragt sich, was der zu bedeuten hat. Jetzt erinnert sich der Mundschenk endlich an Josef. Josef wird rehabilitiert und nach dem Pharao der mächtigste Mann in Ägypten. Von ganz unten nach ganz oben. Ein Auf und ein Ab. Aber aus dem Gefängnis kommt nun auch ein innerlich völlig veränderter Josef. Gott hat sein Wesen in dieser Zeit verändert. Dieser Josef war später in der Lage, keine Rache an seinen Brüdern zu nehmen, ja ihnen sogar zu vergeben, mit ihnen zu weinen und mit seiner Familie ein herzliches Wiedersehen zu feiern. Es kann Situationen in deinem Leben geben, wo du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist und wo links und rechts ist. Als mein Arzt mir sagte, dass in meinem Körper ein hochaggressiver Krebs am Werk ist, bin ich noch irgendwie rausgegangen aus der Praxis, aber es war so, ich fühlte mich so wie ein Traumwandler, gar nicht mehr so von dieser Welt. Und so ein Schock, der sitzt erstmal. Und da habe ich meine Frau angerufen, ihr das noch so gesagt, und dann sagte sie, er wird es herrlich hinausführen. Und so war es auch. Ein Asaf, der in dem 73. Psalm darüber klagt, dass er die Welt mit ihrer Ungerechtigkeit nicht mehr verstehen kann, der heftigen Neid auf die Reichen empfinden kann, aber auch gleichzeitig seinen Hass auf sie zum Ausdruck bringt, während andere sich verzweifelt abplagen müssen, der stellt fest, jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Asaf versucht dann, das Erlebte in ein logisches System zu bringen, was wir auch immer gerne wollen. Das passiert, weil wir sind es gewohnt, wissenschaftlich zu denken von Ursache und Wirkung. Und das geht hier im Glauben nicht. Absolut nicht. Und er selber schreibt, also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und den Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Ich habe mich in meinem Leben auch abgemüht zu begreifen, warum ich in dieser oder jenen Situation bin. Ich habe dabei vor allem nach oben geschaut und gefragt, warum, wozu? Aber lass dir von mir gesagt sein, dieses Fragen macht keinen Sinn. Du wirst in den allermeisten Fällen keine Antwort erhalten. Es ist vergebliche Mühe. Also lass es und mühe dich nicht damit ab. Vertraue vielmehr. Manchmal erkennst du erst aus der Ferne späterer Jahre etwas Sinnhaftes. Am Ende seines 73. Psalms zieht Asaf folgenden, für viele auch überraschenden, unbedingt beachtenswerten Schluss. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allein erzählen. So bist du, Gott, doch allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Dennoch bleibe ich stets an dir. Dennoch. Und das sage ich euch jungen Leuten da hinten vor allen Dingen. Dieses Dennoch. Behaltet das in eurem Leben. Haltet das fest. Dieses Dennoch. Verliert euer Vertrauen nicht. Vielleicht aus der Sicht einer Ewigkeit, schreibt uns Petrus, ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Naja, so kurz empfinden wir sie oft nicht. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Achtung, aufgepasst, er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht in Ewigkeit. Und diese Zusage für uns ist viel wichtiger und bedeutender als alles Warum-Fragen. Aus dem bisher Gesagten möchte ich im Sinne von Back to the Roots 4 zusammenfassende Punkte nennen, die wir uns anhand des Lebens von Josef merken können. Erstens, bilde tiefe Wurzeln, bilde tiefe Roots in deinem Leben. Und das kannst du nur, wenn du wirklich Gottes Wort studierst und darüber nachdenkst, an einem Gemeindeleben aktiv teilnimmst. und täglich im direkten, lebendigen Austausch mit Gott oder Jesus stehst. Und das ist mein abschließender Appell an alle hier. Wie eine Pflanze Licht, Wasser und einen guten Boden braucht, so braucht ihr diese drei Dinge. Gottes Wort, täglich das Gebet und aktive Teilnahme am Gemeindeleben. Das sind die drei Voraussetzungen, in denen du wachsen kannst, in denen dein Glaube wachsen kann und lebendig wird. Alles andere führt zu einer Oberflächlichkeit im Glauben, die schnell entwurzelt ist. Und rückblickend auf mein Leben, wisst ihr, habe ich die wirklich tiefgreifenden Wurzeln genau in den Dürrezeiten, in den Krisen meines Lebens, in den dunklen Tälern entwickelt und gebildet. Genau da und nirgendwo anders. Sieh zu, dass deine Beziehung zu Gott tiefe und starke Wurzeln bekommt. Zweitens, wenn es heftig und deftig in deinem Leben kommt, dann denke, sobald du überhaupt wieder einen klaren Gedanken fassen kannst, auf gar keinen Fall darüber nach, warum und wieso dir das jetzt passiert. Das ist eine vergebliche Mühe. Drittens, versuche vielmehr stattdessen, sobald du wieder durchatmen kannst, für die betreffende Situation die besten Verhaltensstrategien zu entwickeln. Josef ist so verfahren. Und darin kann er uns ein Vorbild im Glauben sein. Er hat sich nicht traurig und passiv in eine Ecke gesetzt und sich bedauert. Er ist nicht in Selbstmitleid versunken, sondern hat das Beste aus der jeweiligen Lage gemacht. Viertens, denke nicht an eine Strafe Gottes, sondern behalte in deinem Herzen, dass der Herr mit dir ist. Ein anderer hat für uns diese Strafe auf sich genommen. Petrus versichert uns, dass der Herr uns weiterhin Kraft geben wird, sodass unser Glaube stark und fest bleibt und wir nicht zu Fall kommen. Und er, Petrus, er wusste, was er schrieb. Daran hat auch ein Josef trotz aller dunklen Täler an Gott glaubend festgehalten. Abschließend möchte ich ein Dankgebet sprechen und ich bitte euch, wer es vermag, dazu aufzustehen. Herr, Caro und ich haben in dieser Gemeinde, in deiner Gemeinde, Herr, 4 Pastoren erlebt und wir möchten dir von Herzen dafür danken, was uns diese 4 Pastoren gegeben haben. Wir möchten dir dafür danken, Herr, wie viel Herzblut, Schweiß, Kraft, Tränen, Gebet und Fürsorge sie in diese Gemeinde investiert haben und weiterhin geben werden. Wir bitten dich, Herr, für Stuart, dass du ihm weiterhin Gesundheit, Kraft und seine unvergleichliche Kreativität schenken mögest. Wir danken dir dafür, was Stefan in den letzten Wochen alles geleistet hat. Wie schade, Herr, dass Burkhard jetzt nicht mehr unter uns sein kann. Vielleicht ist er trotzdem hier. Ich danke dir, Vater, für all das Gute, das du uns aus der Gemeinde hast erwachsen lassen. Caro und ich danken dir für all das Gute, Verbindende, Aufbauende und Stärkende, dass wir aus dieser Gemeinde empfangen haben und mitnehmen durften. Herr, wir bitten dich um deinen Segen, dass du, Herr, als liebender Vater diese Gemeinde in ihrer Arbeit segnest, die Pastoren in ihrer Verkündigung führen, leiten und mit deinem guten Heiligen Geist erfüllen mögest, damit jeder und jede in dieser Gemeinde tiefgreifende Wurzeln im Glauben bilden kann. Amen. Eine Krone, die ihr ja alle tragt als Christen. Es geht darum, wenn man hinfällt, wieder aufzustehen und diese Krone auf seinem Kopf wieder zu richten. Das hört sich so einfach an. Es ist manchmal auch nicht leicht. Aber ihr habt eben auch diese Zusage von Petrus her, dass der Herr euch dabei helfen, stärken wird und euren Glauben weiterentwickeln wird.